Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Eine neue Folge. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ja, wir setzen heute fort, was wir in der letzten Episode nicht ganz beschlossen haben. Ein ganz wichtiges Hormon, was wir heute mal beleuchten werden.
Ja, und du sagst gerade moin moin, auch beim letzten Mal hatte ich es gesagt, ne? Also moin moin, passt. Wir wollen mal uns das Hormon Melatonin mal anschauen. Das ist ja, das nennt man so das Schlafhormon. Es wird hauptsächlich in der Zirbeldrüse im Gehirn produziert und spielt halt eine ganz, ganz zentrale Rolle bei der Regulierung unseres Schlaf- und Wachrhythmus. Vorige Folge, wer noch nicht reingehört hat, nochmal ein bisschen reinhören. Wir haben uns ziemlich viel über Schlaf unterhalten, was Schlafmangel auch ausmachen kann. Wir haben gute Tipps gegeben für einen guten und gesunden Schlaf und wollen heute uns mal anschauen, welches Hormon ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir in den Schlaf kommen. Und welches Hormon, der Jens hat es gesagt, Melatonin, beim letzten Mal hat der Jens es gesagt, Cortisol, welches ist dafür eigentlich verantwortlich, dass wir wieder wach werden oder so in den Gang kommen? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und wie gesagt, Melatonin bringt uns in den Schlaf. Und wie tut es das, Jens?
Ja, das macht es relativ automatisch, ne? Wir haben wir haben eigentlich einen Rhythmus in jeder Zelle, wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe. Also das geht sehr, sehr weit. Du hast die Zirbeldrüse beim letzten Mal erwähnt. Ja, wir haben die Sinnesorgane. Wir nehmen eben Lichtstrahlung auf über unsere Netzhaut und die wird dann praktisch übersetzt in Hormone. Dadurch wird dieser Rhythmus eben geschaltet. Entweder in die eine Richtung, also in die Richtung Aktivität, Vitalität, in Richtung Cortisol, ja, in Richtung der Stresshormone, die uns nicht nur Stress bereiten, sondern die uns natürlich aktiv machen, die uns aus dem Bett springen lassen. Cortisol steigt morgens, na, man muss es genauer sagen, Cortisol geht schon vor dem Aufwachen hoch, das nennen wir dann den Cortisol Awakening Response, dann in dem Moment, wo wir aufwachen. Das ist nicht die Kaffeemaschine, die wir vielleicht per Smart Home voreingestellt haben. Oder ist auch nicht der Wecker, sondern man kennt ja dieses Phänomen, dass man auch durchaus vor dem Wecker immer aufwacht. Das habe ich auch als Kind immer gehabt. Ich hatte so einen alten Radiowecker. Und ich bin also jeden Tag immer 2, 3 Minuten vor diesem Radiowecker aufgewacht. Und da hat sich dann natürlich mein Biorhythmus dran gewöhnt. Klar, das ist auch gelernt zum Teil. Aber in der Natur läuft das eben über Tag, Nacht, also über den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang ab. Und wenn eben die Sonne aufgeht und blaue Lichtstrahlen treffen dann auf die Netzhaut, dann wird das eben übersetzt in Hormone, die uns wach machen. Dazu gehört eben Cortisol. Und Cortisol hat einen Tagesrhythmus. Und diesen Tagesrhythmus kann man auch messen. Und bei einigen Menschen ist der Tagesrhythmus im Vergleich zur Norm etwas erhöht. Und manchmal ist er auch etwas erniedrigt. Das ist dann der sogenannte platte Reifen, wie ich meinen Kunden immer sage. Ich mache häufiger mal Cortisol-Tagesprofile mit denen. Und das macht man nicht über Blut und auch nicht über Urin, sondern das macht man über Speichel. Weil im Speichel kann man Cortisol am besten messen. Und deshalb geben die Labore auch so Testsets heraus mit ganz spezifischen Tagesmarkern. Ja, also da hat man dann morgens gleich eine Messung, da hat man vormittags eine Messung, da hat man mittags eine Messung, nachmittags und dann nochmal abends. Und dann kann man diese Cortisol-Tagesverlaufskurve daran messen und das wird natürlich dann verglichen mit entsprechenden Alterskohorten, also Menschen, die so in unserem Alter sind, ne, Männer. Da gibt es bestimmte Normwerte. Bei den Frauen gibt es andere Normwerte. Und da kann man dann eben sehen, ob man entweder in einem Hypercortisolismus ist, also produziert man schon zu viel Cortisol, weil man eben einen sehr stressigen Tag hat, oder ist man vielleicht sogar schon im Rückzug, ist man schon in dieser leichten Burnout-Situation, dass also die Nebenniere oder das Nebennierenmark gar nicht mehr ausreichend genug Cortisol produziert, weil sie signalisiert, okay, die letzten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre waren sehr stressig. So, jetzt wäre es mal hilfreich, das Organ zu regenerieren, den Stecker so ein bisschen zu ziehen, ja? Und es kennt sicherlich auch der ein oder andere Hörer, dass dann über wirklich gar nichts mehr geht, dass man dann morgens kaum noch aus dem Bett kommt, keinen Antrieb mehr hat und das geht dann teilweise über Wochen. Und wenn man sich anschaut, wie das therapiert wird, ja, wie wird so ein Burnout therapiert? Die Burnout-Kliniken sind nicht in Hamburg, die sind auch nicht in Köln und die sind auch nicht in München, sondern die sind irgendwo im Bayerischen Wald oder irgendwo an der Küste weit weg von der Zivilisation. Warum ist das so? Weil dort einfach diese ganzen Tagesstressoren in der Großstadt, wie Lärm, wie Atmosphäre, die aufgeladen ist mit Umwelttoxinen etc. Also ganz viele Stressoren, die einzahlen auf dieses Cortisolkonto. Und wenn wir dann über lange Zeit einfach 15, 20% mehr Cortisol produzieren, dann geht der ganze Spuk irgendwann in den Keller. Und da muss sich so ein Organ regenerieren. Na, das ist das Gleiche wie bei Diabetes zum Beispiel. Ja, also wenn man sehr lange, über lange Jahre praktisch immer etwas mehr Insulin produziert, dann sagt das Organ irgendwann so, jetzt reicht's, ja, jetzt schalte ich mal die Funktion ein bisschen runter. Und dann produziert man auf einmal zu wenig Insulin und hat dann eine prädiabetische Stoffwechsellage. Und so ist das hier im Prinzip auch. Und der Gegenspieler, das ist das Melatonin. Und wenn die Cortisolspiegel runtergehen, weil auch die Sonne runtergeht, geht so langsam, aber sicher der Melatoninspiegel hoch. Der steigt etwa so um 18 Uhr, ne, geht der Melatoninspiegel langsam hoch. Und gegen 1 bis 2 Uhr nachts, das hängt so ein bisschen davon ab, wo wir sind. Ja, das ist in Südafrika ein bisschen verschoben gegenüber Europa und ne, je nachdem, ob man am Äquator ist oder wo auch immer man sich gerade befindet, ist das eben durch den Sonnenstand etwas verschoben. Aber im Prinzip läuft das so ab. Ja. Sonne geht unter, Cortisol geht unter, Sonne geht rauf, Cortisol geht hoch und entsprechend als Gegenspieler dann Melatonin. Und ja, Melatonin ist ein extrem spannendes Hormon, was eben nicht nur Einfluss auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus hat, sondern noch viele, viele andere Mechanismen. Und ich habe vor einer Zeit lang mal einen sehr schönen Artikel dazu gelesen, wo man Melatonin, das Hormon der Dunkelheit, vergleicht mit Vitamin D. Und über Vitamin D haben wir ja schon häufiger gesprochen in unseren Episoden. Vergleicht man deshalb mit Vitamin D, weil Vitamin D hat ja eben auch sehr viele Körperzellen Einfluss. Und Melatonin hat auch auf sehr viele Körperbereiche Einfluss. Das ist also ein Hormon, was nicht nur den Schlaf-Wach-Rhythmus organisiert, sondern auch viele, viele Zellfunktionen und Organfunktionen Einfluss nimmt.
Ja, also das ist auch gar nicht verwunderlich, ne? Denn wenn du abends, wenn es dunkel wird und das Melatonin wird halt mehr produziert, wird halt produziert und du dann in den Schlaf kommst, der Schlaf dient ja zur Regeneration. Und genau da setzt es ja an, ne? Also von daher im Schlaf ist jetzt nicht verwunderlich, dass das Melatonin halt so eine große Auswirkung auch auf viele andere Funktionen hat. Dem wird ja auch antioxidative Eigenschaften zugeschrieben. Und ja, von daher ist das halt wirklich sehr, sehr interessant.
Ja, man kann eigentlich sagen, Axel, das ist ein biologisches Signalmolekül. Es ist nicht nur einfach so ein Hormon, was Tag- und Nachtrhythmus mitsteuert, sondern es ist eigentlich ein Signalmolekül, was auf viele Rhythmen auch in den Zellen Einfluss hat. Und wie du gerade gesagt hast, es ist eines der stärksten Antioxidantien im Körper. Und Antioxidantien brauche ich immer dann, wenn man viel oxidativen Stress hat. Ja? Und wodurch entsteht oxidativer Stress? Der entsteht in Körperzellen, wenn eben Körperzellen sehr gestresst werden, wenn die sehr belastet werden. Dann sind wir wieder bei den Stressoren. Das können Umweltbelastungen sein, das können psychoemotionale Belastungen sein, das können metabolische Belastungen sein. Ganz viele Einflussfaktoren. die entweder von außen und dann übersetzt nach innen diese Gegenpole sozusagen braucht. Ja, die antioxidativen Gegenpole. Ne, jede Atmung, jeder Atemzug, jede mitochondriale Verstoffwechslung produziert letztendlich freie Radikale. Und dafür braucht es eben oxidative Gegenmittel, sage ich jetzt mal vereinfacht, die wir hauptsächlich denken wir da an unsere Ernährung. Ne, wir denken vielleicht an Vitamin C oder Vitamin E, das hat jeder schon mal gehört als Antioxidanz. Aber Melatonin ist einer der stärksten.
Ja, definitiv. Also das sind ganz, ganz viele Sachen. Du sagst es ja gerade, ne? Also wenn ich jetzt sehr gestresst bin, gerade abends, ne, zur Ruhe zu kommen, denn Melatonin hat ganz, ganz gro also ganz, ganz großen Einfluss auf die Beruhigung des zentralen Nervensystems, aktiviert den Parasympathikus, dass wir halt runterkommen. Und genau dafür ist ja auch ein Schlaf gedacht, dass wir halt die hektischen und stressigen Tagesphasen hinter uns lassen. Und dann den Körper wieder aufladen können. Und man merkt das ja, wie viele Menschen gerade hier in unserer Gesellschaft auch Schlafprobleme haben, dass dadurch halt immer wieder zu Stress kommt. Wir hatten es in der vorigen Folge erwähnt, du hast es ganz, ganz explizit nochmal erwähnt, wie viel Stress auch zum Beispiel Schlafmangel auslöst, wenn man immer länger wach bleibt, noch das mitbekommen will und, und. Also von
Ja, das kann
daher.
in einen Teufelskreis münden, ne?
Das kann in einem Teufelskreis münden, auf jeden Fall.
Und ein großes Problem ist die Biochemie dahinter. Denn du brauchst ja für die Produktion dieses Hormons, brauchst du ein Eiweiß, eine Aminosäure. Das ist Tryptophan. Und Tryptophan können wir jetzt über viele Nahrungsmittel aufnehmen. Wir können es auch isoliert über zum Beispiel Supplemente aufnehmen. Können wir alles tun. Aber wenn die Biochemie aus dieser Kaskade abweicht, ja, dann produzieren wir nämlich wenig bis gar kein Melatonin, weil es biochemisch abzweigt. Ja, da gibt es nämlich einen zweiten Weg sozusagen und der geht in eine andere biochemische Kaskade und dann wird nämlich Cynurenin produziert. Und dieses Cynurenin wird wiederum umgewandelt in Quinolinsäure und diese Quinolinsäure, die ist neurotoxisch. Was bedeutet das? Also wir vergiften sozusagen, ich sage es mal ein bisschen plattdeutsch, wir vergiften dadurch unser Nervensystem. Ja, und jetzt will man sich was Gutes tun, ja? Man gibt da ein Tryptophan oder man nimmt vielleicht 5-HT, den Nachfolger, also in der biochemischen Kaskade, das nächste Metabolit ist fürs 5-HT. Und das kann man auch als Nahrungsergänzung bekommen, wenn man das jetzt tonnenweise aufnimmt. Und die Biochemie zweigt sozusagen immer davon ab, dann produzieren wir kein Melatonin. So, also sag mal, an der Stelle ist jetzt die ganze Mikronährstoffmedizin dann nicht wirklich hilfreich, wenn man nicht das Grundproblem löst. Ja?
Und wir hatten ja schon in der letzten Folge auch schon einiges zu Grundproblemen erzählt, also welche Tipps und Tricks es gibt halt, um in guten und gesunden Schlaf zu kommen. Da sind ganz, ganz viele Sachen zu nennen. Wir hatten den Einfluss von Koffein und Alkohol, von Bewegung und von Ernährung und von abendlichen Routinen, auch von Bildschirmzeit minimieren, Handy raus aus dem Schlafzimmer. Das sind alles natürlich Punkte, genau was du ansprachst, Jens, die natürlich auch wieder in unserem Nervensystem Stress auslösen, wenn ich jeden Abend dauernd noch auf das Handy gucke bis in die Puppen und dann schlafen gehe, dann kommt das Hirn ja auch ganz, das Gehirn ja ganz durcheinander. Ne?
Ja, das ist ja halt heute ein Problem. Wir sind ja permanent mit diesem blauen Bildschirm in Kontakt. Übrigens wusstest du, wie Melatonin auf schlau heißt? N-Acetyl-Methoxytryptamin. Das ist ein Indolamin, jetzt biochemisch ausgedrückt. Und das wird produziert nicht nur in Tieren und Menschen, sondern auch in Pflanzen. Deswegen kann man es auch aus Pflanzen extrahieren. Das ist dann ein Phytomelatonin, das kann man produzieren. Und das hat ziemlich interessante Wirkung.
Ja, lass uns da mal bleiben, weil das wäre nämlich jetzt auch so eine Frage, weil man hört ja immer mehr, gerade in der letzten Zeit, dass Menschen sich auch Melatonin extern zuführen halt, als Tropfen, als Spray. Was ist dazu sagen? Was ist dazu zu sagen?
Ja, vielleicht zuvor nochmal. Wusstest du auch, dass Melatonin auch in der Muttermilch ist? Weil wir können Melatonin gar nicht bilden. Wir können in den ersten 3 Lebensmonaten Melatonin gar nicht herstellen. Der neue Organismus muss sich erstmal dran gewöhnen, muss erstmal diesen Tag-Nacht-Rhythmus, ja, überhaupt erstmal aufsaugen. Wir leben ja die ersten Monate eigentlich nur an der Mutterbrust oder in der Nähe der Mutter. Ja, und da entwickelt sich erst dann dieser Biorhythmus. Und das muss erst in Gang kommen und deswegen hat die Muttermilch auch Melatonin. Also man sieht daran, wie wichtig dieses Hormon ist, ja, weil es eben nicht nur ein Hormon ist für den Biorhythmus, sondern für viele andere Körperfunktionen auch.
So hätte ich mir das auch erklärt, mit der Muttermilch, weil ganz am Anfang, der Säugling, wenn er geboren wird, kann er ja auch noch nicht so richtig sehen. Also es ist ja so, dass er auch dann, man sagt ja auch, dass bis zu
Na
einem
klar.
bestimmten Alter man keine Bewegungen oder auch mit dem Lachen, dass man keine Mimik und Gestik noch nicht so richtig wahrnehmen kann. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, über die Netzhaut wird ja gesteuert, die Lichtzufuhr und dementsprechend natürlich auch die Produktion von Melatonin und Cortisol. Klar.
Ja, und warum die älteren Semester dann nachts noch vorm Fernsehen sitzen oder dann diesen senile Bettflucht, du kennst diesen Ausdruck, ne?
Ja.
Das liegt eben auch daran, dass wir Melatonin mit zunehmendem Alter nicht mehr produzieren. Also hier vielleicht mal als Vergleich. Im besten Lebensalter, also die, ne, 20er oder 30er Jahre, da produzieren wir 120 Pikogramm pro Milliliter. Und wenn wir dann so über die 60 gehen, ne, siebte Lebensjahrzehnt, dann sind wir nur noch bei 10 Pikogramm pro Milliliter. Also, das ist ein Unterschied, oder?
Auf jeden Fall ein wahnsinniger Unterschied. Das ist
Sondern
ja.
wird auch klar, warum das ganze System nicht mehr so gut funktioniert. Und nicht nur der Tag-Nacht-Rhythmus funktioniert dann nicht mehr so gut, sondern auch andere Körperfunktionen, auf die wir jetzt gleich noch kommen. Aber vielleicht noch mal vorweg gesagt, und das macht das deutlich, dass es eben eine ubiquitäre Substanz ist, die nicht nur im Gehirn, sondern auch in der Peripherie produziert wird. Wir haben 400 Mal mehr Melatonin in der Darmschleimhaut als im Gehirn. Ja, 400 Mal mehr. Was macht Melatonin in der Darmschleimhaut? Also das kann ja mit dem Tag-Nacht-Rhythmus wenig zu tun haben, ne?
Ja, womit hat's zu tun?
Ja, das hat eben mit den pleiotropen Funktionen dieses Hormons zu tun. Es hat eben viele Gesichter sozusagen, es hat auch viele Körperfunktionen einen Einfluss. Ich habe ja schon in der letzten Episode gesagt, dass es ja im Prinzip vergleichbar ist mit Vitamin D. Ja, Vitamin D wirkt auf jede Körperzelle und Melatonin wirkt auch auf jede Körperzelle. Und diese beiden Hormone sind sich an der Stelle sehr, sehr ähnlich.
Ja, und wir hatten ja eben ganz am Anfang auch schon von den antioxidativen Eigenschaften gesprochen. Und in einer unserer letzten Folgen hatten wir ja auch nochmal erwähnt, dass im Darm 80% unserer Immunzellen sitzen und unseres Immunsystems. Und von daher wird da halt ein Schuh draus, wenn auch Melatonin im Darm vorhanden ist. Auf jeden Fall.
Und es wird noch mehr ein Schuh draus, wenn du weißt, dass Melatonin sogar am Vitamin-D-Rezeptor andocken kann. Ja? Vielleicht ist Melatonin dann sogar so eine Ausgleichsfunktion, ne, zu einem Vitamin-D-Mangel, den wir ja alle mehr oder weniger latent dann in Winterzeiten haben, da wo die Sonneneinstrahlung nicht mehr so steil ist und nicht mehr so lang ist und so weiter. Vielleicht ist Melatonin sogar so eine Art Ausgleich für den latenten Vitamin-D-Mangel. Auf jeden Fall findet man Melatonin in vielen anderen Gewebearten, also zum Beispiel in der Netzhaut, in der Cochlea, da wo wir unser Hörorgan haben, in der Haut selber, in der Leber, in der Niere, in der Schilddrüse, in der Bauchspeicheldrüse, im Thymus, also da könnte es noch viele, viele aufzählen. In fast allen Körperflüssigkeiten findet sich Melatonin. So, und da muss man sich dann natürlich fragen, okay, was macht das da?
Ja, das steuert wahrscheinlich ganz schön, greift das in die Steuerung unseres Organismus ein. Und zwingt einen wahrscheinlich auch. Also wenn man mal ganz lange durchgemacht hat, durchgemachte Nächte, dann wird man halt quasi auch schon zum Schlaf gezwungen. Also der Körper weiß schon, glaube ich, ganz gut. Du sagst es ja immer aus deinen eigenen Studien heraus, wenn man in der Natur sich befindet, dann reguliert der Körper alles automatisch und alles selber. Da braucht man keine Hilfsmittel, da braucht man kein teures Equipment. Die Natur bietet uns quasi alles, was wir zu einem gesunden Schlaf brauchen.
Normalerweise ja.
Normalerweise ja.
Aber wir haben in den letzten 200 Jahren ja im Prinzip alles umgedreht, ja. Alles, was in der Natur ja als Grundgesetz, als biologische Grundgesetze vorherrschen, die haben wir alle umgedreht. Ja.
Ja.
Wir haben heute unsere Tageslichtlampen, wir verändern den Biorhythmus, arbeiten bis spät in die Nacht. Wir essen zu anderen Zeitpunkten, als die Natur es vielleicht vorgesehen hat und so weiter. Also ganz viele Dinge, die wir heute komplett anders machen, als unser genetisches Erbe es eigentlich vorgesehen hat.
Ja, und auch wir hatten jetzt in unserer vorigen Folge zu Schlaf, wie es auch unsere biologische Uhr einfach vorsieht, ne? Du hast es ja gesagt, jeder, der sie noch nicht gehört hat, bitte mal reinhören oder gerne mal reinhören. Lerche und Eule, das sind diese beiden biologischen inneren Uhren. Und wenn man nach diesem Rhythmus, du hast es erwähnt, auch sich mal ein bisschen anpasst und mal reinschaut, dann werden viele Sachen auch einfacher, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt.
Aber wir müssen, oder anders gesagt, wir haben die Frage nicht beantwortet, warum ist jetzt Melatonin überall? In Körperflüssigkeiten, in Organen. Ich habe gerade einige genannt. Das sind wahrscheinlich alle Organe, die Melatonin enthalten. Ja, ich glaube, ich habe das schon angedeutet, auch in der ersten Episode. Wer die Sie nicht gehört haben, sollte nochmal zurückspulen oder sie direkt nach dieser Episode anhören. Denn Melatonin ist ein Wächter, man sagt auch ein zellulärer Wächter für oder vor oxidativem Stress. Und es gibt ja verschiedene Arten von oxidativem Stress. Es gibt die ROS, es gibt die RNS und so weiter. Ja, auf Englisch Reactive Oxygen Species. Und da gibt es halt verschiedene unterschiedliche freie Radikale. Und das sind ja immer, ja, ich sag mal, wild gewordene Elektronen, die zum Beispiel Zellmembranen stören können, vielleicht sogar durchschlagen können, Cholesterin aus den Zellmembranen rausholen. Und die müssen halt immer wieder abgefangen werden. Und dafür haben wir eigene Systeme, dafür haben wir die Ernährung mit vielen Antioxidantien, aber eben, wir haben auch Melatonin. Und Melatonin ist eine Substanz, die noch viel, viel besser in der Lage ist, diese freien Radikale in der Breite abzudämpfen, abzufiltern, kann man besser sagen, als das zum Beispiel Vitamin C könnte. Ja, weil es eben auf alle freien Radikale wirkt, auf Schwefelradikale, auf Stickstoffradikale und so weiter. Und deswegen ist das auch wie soll ich sagen, so ein breiter Magnet sozusagen, der diese Zellmembran beeinflussenden freien Radikale immer wieder auch so abdämpft, abfiltert, wie so ein Staubsauger, könnte man fast sagen. Ja? Von daher eine fantastisches Hormon, mit dem man sich wirklich lange, lange, lange beschäftigen kann, wenn man dazu Lust hat. Und es ist auch an der Homöostase des Immunsystems beteiligt. Auch hier, ne, das Immunsystem sollte ja nicht überaktiv sein. Sollte eine Entzündung auslösen, wenn eine Entzündung nötig ist, aber es sollte keine chronische Entzündung auslösen. So, Melatonin hat auch wiederum in der Entzündungskaskade eine Wirkung, denn es dämpft. Ich mag das Wort Hemmung nicht, deswegen sage ich immer Dämpfung des Immunsystems, damit das Immunsystem nicht überschießt und irgendwann auch wieder zur Ruhe kommt. Ja, so ähnlich wie wir das vom Sympathikus und Parasympathikus kennen. Ja, der Sympathikus kann auch nicht dauerhaft aktiv sein, der muss irgendwann zur Ruhe kommen. Und da muss der Parasympathikus als Gegenspieler dann aktiv werden, um immer wieder in diese dynamische Homöostase zu kommen und dass sich die Waage immer wieder ausgleicht. Ja, und deswegen finden wir Melatonin auch in Pflanzen. Wir können pflanzliches Melatonin extrahieren. Und was wir wissen, ist, es gibt leider, das heißt leider, es gibt noch sehr wenige Hersteller, die das überhaupt produzieren auf Pflanzen. Das ist wahrscheinlich technisch aufwendig, anspruchsvoll, vielleicht ist auch der Wirkungsgrad relativ dünn, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber wir wissen aus Studien, dass dieses Phytomelatonin, also das, was aus Pflanzen kommt, das ist im Vergleich zu dem hauptsächlich synthetischen, was wir über Supplemente aufnehmen können, um 650% wirksamer. Und zwar wirksamer in Bezug auf das Abfangen dieser freien Radikale. Ja, und das ist mal ein Fund.
Das ist wirklich ein richtiges Fund, weil da wird jetzt meine nächste Frage hingehen. Ich hatte es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Ja, viele sind ja sehr, sehr müde, nicht sehr müde, sondern haben einen sehr schlechten Schlaf-Wachrhythmus, sind auch zum Teil aufgekratzt, wir hatten die Gründe schon verschiedentlich erwähnt. Und greifen halt ganz, ganz häufig zu synthetisch hergestelltem Melatonin, also zu Supplementen, wie du es auch gerade gesagt hast. Was ist dazu zu sagen? Helfen die einem oder ist das einfach ja oder nicht?
Ja, die helfen schon. Man muss dann die Dosierung entsprechend kennen. Ja, die natürliche Dosierung liegt so etwa bei 0,1 bis 0,9, ich glaube, Pikogramm oder Milligramm sind es, nicht Pikogramm, Milligramm, die die Zirbeldrüse jeden Tag produziert. Ja, das ist so ungefähr dieser natürliche Produktionsspektrum. Dann hat man natürlich in Studien eben zum Beispiel 1 Milligramm gegeben. Man hat geguckt, was passiert bei höheren Dosierungen, bei 5 Milligramm, 10 oder auch 30 Milligramm hat man schon gegeben. Und da gibt es ein paar sehr schöne Studien, zum Beispiel zum Thema Helicobacter pylori. Dieser Magenkeim, ja, der bis hin zu Magenkrebs führen kann. Und da hat man zum Beispiel über eine längere Zeit einem Kollektiv 2 mal 5 Milligramm gegeben. Und dann hat man das verglichen mit denen, die eben kein Melatonin eingenommen haben. Und dann hat man gesehen, dass die in der Melatoningruppe deutlich weniger bis gar keine Magengeschwüre entwickeln. Ja. Das zeigt, dass das eine Wirkung entweder auf die Entzündung oder auf das Bakterium haben. Und das gilt auch bei zum Beispiel allen Autoimmunerkrankungen, also alle, die eine Entzündungskomponente haben. Da wirkt Melatonin eben auch sehr, sehr gut, weil es auf diese Entzündung dämpfend einwirkt, so wie das Vitamin D auch kann, so wie das auch andere Supplemente können. War auch sehr stark in der Diskussion, als wir Corona hatten. Jetzt vor fast genau 5 Jahren ist Corona ausgebrochen. Und wir erinnern uns alle noch. Und Melatonin war einer der Top 3, die da gehandelt wurden, außerhalb von Impfstoffen, die man anwenden konnte, um Covid-19 zu vermeiden oder zumindest die Entzündungsprozesse durch das Virus, die entsprechend abzudämpfen. Was man in Krebsstudien gesehen hat, wenn man hochdosiert, und zwar 20 Milligramm Melatonin gibt, dass sich damit die Ansprechrate der Chemotherapie deutlich verbessert hat. Also das sind auch schöne Studien, die zeigen, wie sinnvoll wir eigentlich Medizin komponieren könnten, wie wir das in Konzepte kleiden könnten, die, ne, die Mikronährstoffmedizin verbindet mit zum Beispiel einer klassischen leitliniengestützten onkologischen Medizin. Davon bin ich seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten davon überzeugt, wenn wir das sinnvoll kombinieren würden, dann würden wir auch eine ganz andere Wirkstärke haben. Wir hätten vermutlich weniger Nebenwirkungen und deswegen macht das ja auch Sinn, viele Pflanzen zu essen, präventivmedizinisch, weil auch in zum Beispiel Obst, Gemüse, in Nüssen, in Samen, in Wein, in Sauerkirschen finden wir Melatonin. Ja, vor allen Dingen in den Samen. Ja, weil auch die Samen wollen sich schützen. Und deswegen kann man auch sagen, Melatonin ist eigentlich eine Schutzsubstanz, die sicherlich, wenn wir sie jetzt zum Beispiel auch als Supplement aufnehmen würden, ich würde vermutlich eher das Phytomelatonin bevorzugen, wenn man es hier auf dem deutschen Markt bekommt. Ich habe heute mal ein bisschen nachgeguckt, ich habe es nicht gefunden. Vielleicht gibt es Hersteller, können wir im Nachgang auch noch mal was liefern.
Können wir auf jeden Fall nochmal recherchieren und werden das natürlich immer in den Shownotes verlinken. Da natürlich auch nie irgendwie eine Garantie, dass wir da halt wir können nicht alles testen halt, ne, an Präparaten oder das, was wir da auch mal an Tipps rausgeben. Aber wir werden es nochmal recherchieren und mal gucken, ob wir das hier irgendwo finden, ob wir da mal einen Link zu haben. Schauen wir mal.
Genau. Das, wenn man es kombiniert, wenn man also Melatonin mit den anderen Bausteinen des Schlafes kombiniert, da kann man dann zum Beispiel an Magnesium denken, ist ja auch ein Anti-Stress-Mineral. Man kann an Vitamin D denken. Also wenn man das sinnvoll kombinieren würde, hätte man auch einen sehr schönen präventivmedizinischen Cocktail, der nicht nur die Schlafqualität verbessert, die Schlafhygiene verbessert, sondern eben auch diese Entzündungsprozesse reduziert, ob das jetzt eine Depression ist oder was auch immer, überall da, wo Entzündungen auch eine Rolle spielen. Vielleicht sogar wenn man so in Richtung Neuroerkrankungen denkt, ne, denken wir zum Beispiel an Alzheimer, an Alterung im Gehirn. Wir wissen ja seit einigen Jahren, dass wir so eine Art lymphatisches System haben, also kein Lymphsystem in der Peripherie, aber so eine Art Lymphsystem. Denn das Gehirn muss sich ja auch immer wieder von seinen Toxinen befreien, von seinen Stoffwechselendprodukten befreien und deswegen muss es da auch ein Ableitungssystem geben. Das gibt es auch, wie wir seit ein paar Jahren wissen. Und da wirkt offensichtlich auch Melatonin mit rein. Das hat ja auch eine gewisse Logik, wenn es im Gehirn produziert wird, dann hat es auch wahrscheinlich im Gehirn eine antiinflammatorische Wirkung.
Also auf jeden Fall, das liest man auch, dass es halt neuroprotektive Eigenschaften besitzt. Und wie du auch gerade sagtest, ne, wird in der Zirbeldrüse produziert und die muss sich ja auch schützen. Die sitzt ja ganz zentral im Gehirn drin. Von daher macht das schon Sinn.
Ja, aber wenn man sich die Schlafstudien anguckt, wenn wir da wieder zurückkommen, dann macht es am meisten Sinn, das in dem Rahmen der natürlichen physiologischen Dosierung auch zu supplementieren, wenn man das machen will. Und da liegen wir dann eben so bei etwa 1 Milligramm. Ja. Man hat in Krebsstudien deutlich höhere Dosierungen benutzt und hat gesehen, dass man damit auch die Proliferation des Tumors damit stoppen kann oder verlangsamen kann. Da muss man allerdings sehr hoch dosiert rangehen. Das würde ich jetzt nicht als Empfehlung rausgeben, sondern das sollte man wirklich nur mit Experten dann auch besprechen. Wenn jetzt ein Tumorpatient hier zuhört, also nicht einfach Eigentherapie betreiben.
Nein, also auch bei allen Tipps, die wir hier rausgeben, ne, der Jens und ich, also immer bitte Rücksprache mit eurem behandelnden Arzt oder Therapeuten, allein aus dem Grund, weil wir beide keine Ärzte sind, können halt hier Tipps geben, aber wie gesagt, wir sind keine Ärzte und können ja auch keine Ferndiagnosen stellen hier, sondern nur allgemein uns halt hier über das Thema austauschen.
Ja, ein Satz aber noch. Die gute Message ist, es gibt kaum Nebenwirkungen, wenn es im Körper nicht auch noch andere, zum Beispiel Arzneistoffe gibt. Ja? Also da wissen wir nicht so 100%, welche Arzneistoffe interagieren mit externer Supplementierung von Melatonin. Aber wenn man jetzt gesund ist, dann gibt es da keine einzige Studie, die irgendeine Nebenwirkung belegen würde. Ne? Also die werden insgesamt auch von den Fachorganisationen als sehr sicher eingestuft. Ja? Auch wenn man so in 3 Milligramm gibt, das macht man dann zum Beispiel in den USA, da gibt es ja deutlich höher dosierte Präparate auch, weil ja bei den ja, sehr kranken Amis die Schlafstörung schon zum normalen Leben gehört. Ja? Müssen sie sich also deutlich mehr reinziehen davon. Von daher, am besten ist, wenn man sich eben in diesen physiologischen Bereichen aufhält.
Ja, aber dazu noch eine Frage. Wann nehme ich das? Das nehme ich dann vor dem Schlafengehen. Also abends direkt vor dem Schlafengehen oder ist da so ein Abstand von einer Stunde
Ja.
oder zwei?
Das ist auch gut untersucht. Man sollte das so 30 bis 60 Minuten vorher machen. Ja, nicht weiter zurück. Und dann wirkt es offensichtlich am besten. Das hat ja auch was mit der Aufnahmekapazität zu tun. Ne? Wie schnell wird das aufgenommen, wenn man es oral einnimmt? Und das scheint eben auch diese 30 Minuten entsprechend zu brauchen.
Okay, noch eine Frage für die Leute. Wir hatten es bei der vorigen Folge schon mal kurz erwähnt, dass es natürlich auch so Jetlag gibt bei Sportlern, die abends spät ihr Spiel haben und dann noch irgendwie zurückfliegen nach Hause oder auch in Amerika, wo auch Zeitzonen überbrückt werden müssen. Hilft es da, wenn jetzt jemand, also hier bei uns vielleicht auch mal ein Spitzensportler zuhört oder wenn jetzt jemand beruflich viel unterwegs ist, hilft es da auch beim Jetlag, wenn man jetzt nach Asien fliegt, nach Amerika fliegt, hilft das da, dass man halt dann Melatonin supplementiert, um halt wieder in einen anderen, also in den Rhythmus, in den Schlaf-Wach-Rhythmus des jeweiligen Landes zu kommen?
Ja, das kann man machen. Da gibt es entsprechende Regime, das zu supplementieren. Das muss man aber mal ein bisschen genauer analysieren. Also da würde jetzt ein Satz nicht zu ausreichen, aber das kann man machen. Ist ja auch keine Dopingsubstanz, von daher können das auch Sportler aufnehmen. Vielleicht abschließend auch noch einmal kurz auf diese Blaulichtbrillen, also auf diese dämpfenden Blaulichtbrillen. Und wenn man die 2 Wochen trägt, na, dann steigt es, ich habe da eine Studie zu gelesen, steigt das Melatonin 78 Minuten früher an. Ja, das ist eine gute Message, wenn man sich so eine Brille aufsetzt abends, dann ne, kommt man einfach schneller in den Schlaf, wenn man das Problem hat, dass man nicht müde wird. Insgesamt können wir, glaube ich, festhalten, wir haben ja jetzt 2 Episoden gemacht zu diesem Thema, vielleicht machen wir nochmal eine dritte oder vierte. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gebiet, dass Melatonin eine ähnlich pleiotrope Wirkung hat wie Vitamin D. Das heißt, es hat nicht nur eine Funktion, sondern es hat ganz, ganz viele Funktionen. Und wir werden sicherlich in vielen Bereichen, die wir auch noch weiter in unserem Podcast analysieren, immer mal wieder auf Melatonin stoßen. Von daher haben wir das natürlich jetzt viel stärker auf dem Radar und werden immer wieder das auch mit erwähnen.
Noch einen Satz noch zu so einer Blue-Blocker-Brille. Ich habe die mal ausprobiert und es ist so, es gibt auch verschiedene Stärken. Und wenn man sich eine ganz starke holt, also eine Brille, die halt sehr stark verdunkelt, dann ist es wirklich, wie du sagst, dann kommt man innerhalb von 10 Minuten sogar, kommt man in den Schlaf. Also das ist halt wirklich bemerkenswert, was die Blue-Blocker-Brillen können. Nichtsdestotrotz ist es halt immer so, was wir auch schon ganz am Anfang erwähnt haben oder auch in der vorigen Folge, am besten, dass man Blaulichtquellen am Abend so weit wie möglich eliminiert und nicht die ganze Zeit noch aufs Tablet oder aufs Handy schaut. Dadurch wird man nämlich nicht müde, sondern man wird eher wach gehalten.
Ja,
Das soll
absolut.
es dazu gewesen sein. Wieder eine sehr interessante Episode, Jens. Vielen, vielen Dank für das umfangreiche Wissen. Vielen Dank an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr unsere Fans seid, unsere Fangemeinde wächst. Vielen Dank dafür. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Bis dann.
Bye
Tschüss.
bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.